Secrets. Es ist kurz vor Weihnachten im Jahr 1987. Deutschland steckt mitten in den letzten hektischen Einkaufstagen. Überall riecht es nach Glühwein, Plätzchen, nach Vorfreude. Und mitten in dieser scheinbaren Idylle passiert in einer Kleinstadt in Baden-Württemberg etwas, das das ganze Land erschüttern wird. Zwei Kinder, 14 und 16 Jahre alt, werden entführt. Ihre Eltern, niemand Geringeres als Anton und Christa Schlecker, ein Name, den damals wirklich jeder kannte. Denn wer in den 80ern Drogerieartikel brauchte, ging nicht zu DM, er ging zu Schlecker. Aber an diesem 22. Dezember 1987 steht der Name Schlecker plötzlich nicht mehr für günstige Preise und Filialwachstum, sondern für Angst, für Macht, für Entführung. Heute sprechen wir über einen Fall, der Deutschland damals in Atem gehalten hat und über eine Familie, die seitdem schweigt. Bis heute. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Friederike Goldkamp.
Und mit mir, Nina Lenzen. Und das ist ein Fall tatsächlich von unserer viel erwähnten Liste, die ich immer mal wieder anbringe. Ich habe mir das irgendwann mal aufgeschrieben und habe so Entführung, Doppelpunkt, da haben wir Schlecker, Oetker, keine Ahnung, es gibt ja unfassbar viele. Und wir haben schon mal die Remsma-Entführung gemacht. Das hat uns so gut gefallen. Das kam auch bei euch sehr, sehr gut an. Und deswegen dachten wir uns, okay, let's go. Es ist Zeit für Schlecker. Der Dezember steht vor der Tür, die Weihnachtszeit. Und irgendwie passt das jetzt gerade ganz gut. Deswegen, also ich freue mich riesig, dass wir da heute drüber sprechen. Und dann tauchen wir direkt ein, würde ich sagen.
Wir sind in Ehingen in Baden-Württemberg, eine Kleinstadt mit rund 25.000 Einwohnern. Eingebettet kann man sich vorstellen zwischen Feldern und Wäldern. Es ist eine sehr unauffällige Kleinstadt, ruhig und beinahe beschaulich. Und genau hier in einem hellen Einfamilienhaus in einem Neubaugebiet lebt Ende der 1980er Jahre eine Familie, die zu den reichsten in ganz Deutschland gehört. Die Schleckers. Anton und Christa Schlecker, das sind keine Prominenten im klassischen Sinne. Sie geben keine Interviews, sie zeigen sich nicht in der Öffentlichkeit, aber ihr Name steht quasi damals an jeder Straßenecke und in jeder Fußgängerzone. Schlecker eben. Ein Name, der in den 80ern so allgegenwärtig ist wie Aldi oder Quelle. Anton Schlecker ist zu dieser Zeit einer der erfolgreichsten Unternehmer Deutschlands. Geboren 1944 als Metzgerssohn, gelernt hat er übrigens auch das Handwerk seines Vaters. Doch schon ganz früh interessierte er sich nicht nur für Fleisch, sondern für Waren, für Handel. Und in den 1960er Jahren studierte er dann BWL in München und dort entsteht die Idee, die sein Leben verändern wird. Eine Drogerie, die auf Selbstbedienung setzt. Keine Beratung, keine langen Gespräche, nur günstige Preise und Effizienz. Eigentlich so, wie wir das ja heute kennen. 1975 eröffnete er seinen ersten Markt in Ehingen. Nur 5 Jahre später gab es dann schon über 200 Filialen. Ende der 1980er Jahre, also zur Zeit der Entführung, sind es mehr als 1500 Filialen in ganz Deutschland, Tendenz damals steigend. Und Schlecker wächst rasant, beinahe aggressiv. Wir haben über oder hatten zu Höchstzeiten über 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Krass, ey. Ja, das ist heftig. Ich habe gerade so ein Flashback, Fredi, irgendwie, weil ich früher mal bei Schlecker habe ich immer meine Schminke gekauft und so, als ich jung war. Wirklich. Ja.
Und auf einmal war Schlecker dann weg. Das weiß ich auch noch. Ne? Und darüber reden wir aber auch später noch, warum dann Schlecker auf einmal weg war. Anton Schlecker auf jeden Fall gilt damals als Getriebener, als jemand, der alles kontrollieren will. Ne? Jedes Preisschild, jede Ladeneröffnung, jeden Transportweg. Er ist bekannt für seinen Fleiß, aber auch für seine Härte. Ein ehemaliger Mitarbeiter sagte einmal, Schlecker hatte diese Aura von jemandem, der nie schläft, der jeden Fehler sieht und keine zweite Chance vergibt. Ich erzähle euch das deswegen so genau, weil ich will, dass ihr wisst, in welchem Umfeld die beiden Kinder groß geworden sind. Ne? Anton Schlecker fährt keinen Sportwagen, er zeigt keinen Luxus und doch wissen alle, dieser Mann ist natürlich unglaublich reich. Und diese Familie ist sehr diskret, es gibt keine Presse, keine Charity-Galas, kein High-Society-Getour, sie sind einfach für sich geblieben. Und Christa Schlecker ist dementsprechend auch das Gegenteil einer Unternehmergattin, wie man sie vielleicht aus den Boulevardblättern kennt. Sie hält sich komplett im Hintergrund, ist eine elegant blonde Frau, sehr zurückhaltend, kümmert sich halt um die Kinder, Lars und Maike, und meidet die Öffentlichkeit genauso wie ihr Mann. Auch selbst in ihrer Kleinstadt sieht man sie übrigens eher selten und auch da sind sie eher unauffällig. Die Nachbarn sagen, sie sind sehr freundlich, aber distanziert. Sie grüßen, aber laden niemanden ein. Und man muss verstehen, die Schleckers sind keine typischen Millionäre. Ihr Reichtum ist eher leise. Er zeigt sich nicht in Villen mit Pools oder in Partys, sondern seine Macht zeigt sich eher in Kontrolle, in Ordnung und in Zahlen. Und Anton Schlecker hat einfach super, 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 super ehrgeizig und hatte den Ehrgeiz, daraus ganz, ganz viel zu machen. Und Ende der 1980er Jahre ist die Firma auf ihrem Höhepunkt. Milliardenumsätze, Filialen in Deutschland, Österreich, später sogar auch in Osteuropa. Und Anton Schlecker ist damals gerade einmal Mitte 40 und schon eine Unternehmerlegende. Das hat eigentlich fast keiner vor ihm so geschafft. Also das ist schon ganz krass, gerade zu der Zeit. Und er schaffte es halt eben, ein ganzes Land mit seiner Kette zu prägen. Sein Slogan, For You, For Ort, steht halt eben für etwas Bodenständiges, fast Familiäres. Aber im Inneren seines Unternehmens herrscht ein Klima der Angst. Warum ein Klima der Angst? Die Mitarbeiter sprechen von Druck, von Überwachung, von ständiger Kontrolle. Also alles muss perfekt laufen, genauso wie Anton Schlecker es eben will. Und genau in dieser Welt, in dieser kontrollierten, wohlhabenden, scheinbar unantastbaren Welt leben auch die Kinder. Lars 16, sportlich und sehr beliebt in der Schule und Maike 14, eher ruhig, ein bisschen schüchtern. Sie besuchen natürlich eine Privatschule, weil auch gewisse Schutzmaßnahmen dann vielleicht dort auch sind, fahren teure Autos, tragen Markenkleidung, aber das Geld, das sie umgibt, bleibt immer so ein bisschen tabu. Also Anton Schlecker ist da eigentlich gar nicht so ein großer Fan von. In Ehingen weiß natürlich jeder, wer sie ist, aber so richtig, richtig kennen tut sie keiner. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass das geht, bis ich habe mal eine Recherche gemacht über die C&A-Familie. Und die leben auch in so einem ganz kleinen Ort. Und das ist da auch so. Und alle im Ort kennen die, aber keiner redet über die. Das ist total krass. Da wird also ein Mantel aus Schweigen wird über diese Familien getan. Die werden sehr beschützt in diesen Orten. Das ist ganz skurril. Und es ist eben diese Kombination aus Reichtum und Distanz, die die Familie so besonders macht. Sie ist überall sichtbar und gleichzeitig total unsichtbar. Und dann kommt ein Abend, der ja das Leben der Familie Schlecker komplett verändern wird. Und zwar der Abend des 22. Dezember 1987.
Dazu muss ich direkt eine Sache sagen. Also man findet im Internet ganz oft, oder was heißt ganz oft, es gibt sehr wenig darüber, weil eben die Familie auch ganz, ganz wenig oder beziehungsweise gar nicht darüber gesprochen hat. Also es wurde natürlich alles rekonstruiert und eben die Aussagen und sowas alles natürlich mit da reingenommen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, es ist richtig, wie du sagst, der 22. Dezember gewesen. In manchen Artikeln steht der 23. Dezember. Das kann ich mir nur so erklären, dass es halt relativ spät am Abend war und sozusagen von dem einen auf den anderen Tag. Also, denn die Familie ist an diesem 22. Dezember eben auf einer Weihnachtsfeier. Und die kommen. Man kann sich das vorstellen, es ist kurz vor Weihnachten, alles ist total besinnlich und ruhig und schön, so wie Friedi eben schon im Intro gesagt hat, alles ist so, es duftet irgendwie nach Weihnachtsplätzchen, so stellt man sich das irgendwie vor. Die kommen gegen 23 Uhr zurück nach Hause und in dieser Nacht okay, Freddy, ganz kurzer Reality-Check. Das neue iPhone 17 Pro ist ja gerade überall. Und ganz ehrlich, ich habe zwar ein gutes iPhone, aber trotzdem war ich kurz davor, schwach zu werden.
Same, ich auch. Aber ganz ehrlich, ich dachte bisher, nee, das ist mir viel zu teuer. Aber jetzt, liebe Leute, ist Vodafone als Kooperationspartner auf uns zugekommen. Und jetzt haben wir ein Angebot für euch. Und das ist wirklich, wirklich stark.
Ja, das muss ich wirklich auch sagen. Und während ich es jetzt ausspreche, desto schwacher werde ich wahrscheinlich auch. Es gibt jetzt das neue iPhone 17 Pro mit dem Vodafone Gigamobil XL-Tarif. Das heißt, unlimitiertes Datenvolumen, 5G und AllNetFlat.
Man zahlt 1 Euro einmalig fürs Gerät und bei Vodafone gibt es auch flexible Finanzierungsmodelle, zum Beispiel über 24 oder 36 Monate, je nachdem, wie ihr es lieber aufteilen wollt. Der Tarif selber liegt bei 34,99 Euro im Monat und für Young-KundInnen bei 29,99 Euro, allerdings ohne Smartphone. Und wer schon Internet von Vodafone hat, spart nochmal 10 Euro im Monat.
Und ihr wisst es ja wahrscheinlich alle mittlerweile, ich bin so ein krasser Sparfuchs und da hat mich dieses kleine Goodie jetzt noch komplett überzeugt. Ihr kriegt die AirPods 4 gratis hinzu und wir wissen alle, wie teuer die Dinger sind. Und über Zavit, das schreibt man Zavit, gibt es nochmal 240 Euro Cashback. Also bis zu 10 Euro Rabatt monatlich obendrauf. Das heißt, wenn man das alles kombiniert, kann der Effektivpreis richtig, richtig niedrig werden.
Und was auch super praktisch ist für Menschen wie ich, die elektronische Geräte wirklich regelmäßig schrotten und nicht nur alle 2 Jahre, sondern eher so jedes Jahr. Die verlängerte Garantie und kostenloser Akkutausch, wenn die Kapazität mal unter 80% fällt. Und das bis zu 5 Jahre lang.
Ey, das ist so geil. Das heißt also, kein Stress mehr mit schwachem Akku oder teuren Reparaturen. Und das ist tatsächlich auch immer bei mir das Erste, was schlapp macht. Immer mein Akku. Und ich denke jedes Mal so, kann ich jetzt rausgehen mit noch irgendwie 15% oder bin ich dann komplett am Arsch, weil mein Handy leer ist.
Und wehe, es wird kalt. Weil dann hat man, dann funktioniert gar nichts mehr. Falls ihr das Angebot also abchecken wollt, den Link findet ihr in unseren Shownotes oder in unserem Linktree oder auch direkt über Zavit, also Zavit. Aber Achtung, das Ganze gilt nur bis zum 2. Dezember.
Also wenn ihr wirklich eh gerade überlegt, euch ein neues iPhone zu holen, das ist der Moment. Unlimitiertes Internet, die AirPods 4 dazu, Cashback, also ist wirklich alles drin, was man irgendwie haben möchte. Und ich sag's euch, ich muss jetzt ganz schnell irgendwie aus meinem alten Vertrag raus, weil jetzt bin ich richtig angefixt.
Ja, ich muss das gleich auch nochmal checken, dass ich dann da schnell rauskommen kann. Und jetzt geht's aber weiter mit unserer neuen Folge und unseren dunklen Geheimnissen.
Wird die Ruhe, die Fredi eigentlich beschrieben hat, die um diese Familie herrscht und auch auf deren Straße und generell in diesem Ort, wird halt gestört durch Sirenen mitten in der Nacht, durch Blaulicht und so. Denn drei maskierte und bewaffnete Männer sind an diesem Abend in die Villa der Schleckers eingedrungen. Kaum hatte die Familie das Haus betreten, wurden sie von den Männern überfallen. Und die waren dabei sehr, sehr eiskalt und rücksichtslos. Also so viel weiß man. Sie haben das Ehepaar gefesselt im Keller. Die beiden Kinder, so wie Fredi eben schon sagte, 16 und 14, also Lars und Maike, haben sie als Geiseln genommen. Zwei der Täter haben dann die beiden Kinder in den Jaguar des Vaters gepackt und sind damit davon gefahren. Der dritte Mann ist erstmal bei den Eltern geblieben. Und man muss sich diese Situation von dem, was man weiß, wirklich sehr bedrückend und doch irgendwie gefährlich vorstellen, weil die Familie A natürlich völlig überrascht wurde. Bedrohungslage irgendwie. Die Täter waren skrupellos, hatten, das erzähle ich euch später, weiß man anhand von Aussagen halt eben ihre Waffen dabei. Aber erstmal wurden die Kinder dann in eine Fischerhütte gebracht, die etwa 5 Kilometer von dem Wohnort in Griesingen entfernt lag. Dort haben diese beiden Entführer Lars und Maike dann eben gefesselt und isoliert halt festgehalten. Ein Bewacher, also einer von den beiden Männern, ist dann bei ihnen geblieben. Der zweite Mann ist zurückgefahren zum Haus. Und man muss sich vorstellen, dass diese Fischerhütte, wenn ich jetzt sage, das sind 5 Kilometer von dem Wohnort entfernt, das klingt ja erstmal gar nicht so weit und irgendwie nah an allem, aber die war so abgelegen und so zurückliegend, dass das halt wirklich den Tätern ermöglicht hat, die Spuren irgendwie zu verwischen und die Kinder halt fern von Zivilisation und Polizei eben irgendwie unterzubringen.
Oh, ist das gruselig.
Ganz fürchterlich. Und vor allem, die waren 14 und 16, weißt du, ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist so ein Alter, da kriegst du das alles richtig bewusst mit und so, dass du es auch für immer behältst, ne?
Also, ja, und dass du die Tragweite auch verstehst, was da jetzt realistischerweise passieren kann, ne?
Ganz genau so ist es. Kurz nach dieser Tat, also es ging wirklich Schlag auf Schlag, ne? Deswegen, das fühlt sich auch so an, als würde man gerade da so durchrushen, aber es ist halt wirklich, ging alles ultra schnell. Kurz nach dieser Tat forderten die Täter ein Lösegeld in Höhe von 18 Millionen D-Mark. Sie sollen zahlen, also die Familie Schlecker soll zahlen, oder sie werden die Kinder nie wieder lebend sehen, heißt es dann. Diese Summe war natürlich enorm, ich meine 18 Millionen D-Mark, ne? Das ist komplett gestört. Aber es spiegelt natürlich auch irgendwo so schon wieder so ein bisschen den Status und die finanzielle Leistungsfähigkeit von Schlecker wieder, ne? Also wie du es eben auch gesagt hast, ich meine, es kommt nicht von irgendwo, dass genau diese Familie da angegriffen wurde. Die war halt nun mal einfach eine der reichsten zu der Zeit.
Ja, man hat vermutet, dass sie Milliardäre sind. Man weiß ja nie ganz genau, aber genau, das waren wahrscheinlich Milliardäre zu dem Zeitpunkt.
Ja, witzig, Fredi, das wäre jetzt auch mein nächster Satz gewesen, denn Anton Schleckers Vermögen wurde damals auf mehrere Milliarden D-Mark geschätzt. Die Forderung hat natürlich Riesendruck auf Anton Schlecker erzeugt und dann zu so einer angespannten Verhandlungsphase geführt. Denn, ich habe es ja eben schon gesagt, einer der Männer blieb bei den Kindern, hat die bewacht. Der andere Mann ist wieder zurück zum Haus gefahren und der dritte Mann ist ja eh schon da geblieben. Das heißt, die haben sich dann in dem Haus zusammengesetzt und verhandelt. Also das wurde die Verhandlungsbasis und da haben sie stundenlang über den weiteren Ablauf kommuniziert. Währenddessen waren die Kinder halt in der Fischerhütte natürlich überwältigt von Angst, Unsicherheit und wussten gar nicht, was passiert. Ne? Das ist jetzt nur eine Vermutung, diese Gefühle und Emotionen, weil die haben ja nie darüber gesprochen. Also keiner von denen hat jemals irgendwas dazu gesagt. Das ist komplett crazy. Ich habe das alte BGH-Urteil gefunden von damals, als die Täter dann eben, jetzt nehme ich natürlich was vorweg, aber es ist auch kein großes Geheimnis. Also die Täter wurden irgendwann, ja, konnten identifiziert werden und wurden dann auch eben bestraft. Und dieses Urteil, ich meine, das war aus dem Jahr 1999 ungefähr, ist tatsächlich sehr spannend. Das heißt, und ich weiß noch, ich habe das damals in der Uni auch immer als Lehrbeispiel wurde das tatsächlich für so Entführungen. Weil die sind natürlich so, was jetzt den juristischen Teil anbelangt, sind die super komplex. Ne? Weil nicht jeder, also wir haben jetzt hier zum Beispiel 3 Täter und nicht jeder macht genau die gleichen Sachen. Ne? Also der eine zum Beispiel ist ja bei der Familie geblieben, also bei den Eltern geblieben. Die anderen beiden haben die Kinder gefesselt und weggebracht. Das heißt, das sind ja ganz andere Tatbestände.
Ah, und dann zum Beispiel der bei der Familie geblieben ist, könnte sein, dass der besser wegkommt, weil er ja nicht die Kinder entführt hat.
Zum Beispiel, ne? Also ich weiß gar nicht, ich glaube, du willst jetzt auch auf den Fall konkret hinaus, weil das ja hier auch so war. Ich glaube, da spielen noch andere Dinge mit, aber da reden wir gleich nochmal drüber. Aber ja, also so Entführungen sind super lehrreich, ne, für Studenten. Ja. Und deswegen fand ich so spannend, dass ich da auch dieses BGH-Urteil gefunden habe, noch von damals. Da heißt es, ich zitiere da jetzt einfach mal draus, die 3 Täter waren in das Wohnhaus des Unternehmers Anton Schlecker eingedrungen, um dort anzunehmen. Angehörige Schleckers als Geiseln zu nehmen und so ein Lösegeld in Millionenhöhe zu erpressen. Die Familie Schlecker wurde mit Revolvern und Attrappen von Handgranaten bedroht. Der anfängliche Widerstand von Frau Schlecker wurde dadurch gebrochen, dass ihr der Angeklagte mit seinem Revolver so heftig auf den Kopf schlug, dass sie eine Platzwunde erlitt. Die 14 und 16 Jahre alten Kinder wurden in eine Fischerhütte gebracht, wo sie mit Handschellen an ein Bett gefesselt und vom Angeklagten bewacht wurden. Am nächsten Tag bezahlte Anton Schlecker aus Angst um das Leben seiner Kinder ein Lösegeld von 9,6 Millionen D-Mark. So, das sind natürlich jetzt so die Infos, die auf jeden Fall handfest sind aus diesem Urteil. Und jetzt haben wir schon den nächsten Punkt, 9,6 Millionen D-Mark. Ich hatte eben von 18 Millionen gesprochen und daraus merkt ihr schon, die Verhandlungen waren natürlich im Gange und das wirklich unmittelbar nach der Entführung. Nervenkrieg für den Vater vor allem. Also das kann man sich ja nur vorstellen. Er hat irgendwo versucht, dadurch wieder die Kontrolle zu übernehmen und hat dann tatsächlich die Täter ungefähr auf die Hälfte runtergehandelt. Und diese Summe, diese 9,6 Millionen deutsche Mark, das soll exakt die Versicherungssumme gewesen sein, die Schlecker für einen solchen Fall abgeschlossen hatte. Also das ist ja bei solch Familien gar nicht so unüblich und eher gang und gäbe, dass die tatsächlich für so Entführungsfälle Versicherungen abgeschlossen haben. Und so auch im Falle Schlecker. Er soll auch dazu ein Schulheft aus dem Zimmer seines Sohnes geholt haben und hat den Entführern so eine Liste geschrieben, auf der stand, was sie alles erledigen müssten, um an das Geld zu kommen. Also man merkt so richtig, auch das, was du eingangs beschrieben hast, Friedi, was für ein kontrollierender Mensch der war und dass der alles irgendwie so in seinem Machtbereich haben wollte. Und so war es auch in diesem Fall, ne? Also der hat da irgendwo das Steuer dann auch wieder so ein bisschen übernommen. Und dann nur einen Tag nach der Entführung hat sich ein Prokurist von Schlecker mit dem vereinbarten Lösegeldbetrag auf den Weg gemacht, um das Geld zu übergeben. Der hat zuvor einen Auftrag auch bekommen, das Geld aus mehreren Banken in Ulm und Umgebung zu besorgen. Also er kann ja nicht irgendwie knapp 10 Millionen Mark einfach so von der Bank holen, sondern der muss da an mehreren Stationen, dass das auch nicht auffällt und so. Und er ist dann aus Ulm gestartet und in die Region Ehingen gefahren, wo das Treffen dann eben zwischen ihm und den Erpressern vereinbart war. So, man merkt aber relativ schnell, dass die Täter das alles natürlich auch geplant haben. Also so wie Schlecker irgendwie das Gefühl der Kontrolle hatte, hatten die das natürlich auch. Sie haben das Treffen an einem unauffälligen Ort arrangiert, wo das Lösegeld dann hingebracht werden sollte. Die Übergabe verlief nach Plan. Der Prokurist hat eben das Bargeld denen rübergegeben. Und dann sind die aber entkommen mit dem Geld und dem Auto des Prokuristen. Also die haben relativ schnell wieder die Kontrolle irgendwie bekommen, sind dann abgehauen. Um dann unerkannt zu bleiben, sind sie in Richtung Ulm geflohen, haben dann aber das Auto später in einem Parkhaus am Ulmer Hauptbahnhof zurückgelassen. Das ist das sogenannte Deutschhaus-Parkhaus. Also das ist auch relativ bekannt eben wegen dieses Falls auch. Später wurde dieses Auto dann eben da gefunden und konnte dann zur Fahndung auch beitragen, ne? Aber die Täter sind erstmal über alle Berge, man weiß nicht, wo sie sind. In der Zwischenzeit, da komme ich jetzt gleich drauf zu sprechen, sind die Kinder natürlich die ganze Zeit noch in dieser Fischerhütte, ne? Also man merkt eben so ein bisschen an den Abläufen daran, dass auch die Täter sehr, sehr gut organisiert waren, ne? Also die hatten sich den Ort richtig ausgesucht, die wussten genau, wann sie wie abhauen sollen, was sie mit dem Auto machen und sowas alles. Und so viel kann ich schon mal sagen, die sind über Jahre hinweg unerkannt geblieben, aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Ich wollte euch noch einmal einordnen, wenn wir über diese Lösegeldsumme sprechen, wie hoch die war, ne? Also zum Vergleich, wir haben ja schon mal über die Jan-Philipp Reemtsma-Entführung gesprochen. Das war 1996 und da gab es 30 Millionen Mark Lösegeld. Ansonsten gab es nur in Deutschland jedenfalls bei Richard Oetker 1976, da waren es 21 Millionen D-Mark. Aber das sind so die Sphären, in denen wir uns gerade bewegen. Also das war schon eine ordentliche Summe, die da geflossen ist oder eben von Anton Schlecker bezahlt wurde. Wenn wir uns jetzt alle fragen, was ist mit den Kindern? Während da verhandelt wurde und eben die Täter dann am Ende mit dem Lösegeld geflohen sind, ist Lars und Maike Schlecker das Unglaubliche tatsächlich gelungen. Sie haben sich selbst aus den Handschellen befreien können. Sie haben aus dieser Fischerhütte herausgefunden, wie die das genau gemacht haben, weiß keiner. Also die haben da nie wirklich drüber gesprochen. Man vermutet danach, dass vielleicht irgendwie einer der Täter nach der Übergabe irgendwie unachtsam war und die Schlüssel verloren hat und ein Kind sie gefunden hat oder wie auch immer, ne? Also man weiß es aber tatsächlich einfach gar nicht. Es ist nicht abschließend dokumentiert. Sie sind dann also eben kurz vor oder nach der tatsächlichen Übergabe des Geldes sind sie aus dem Versteck eben entkommen. Auch das Timing ist nicht hundertprozentig eindeutig, aber sie waren auf jeden Fall nicht mehr in den Händen der Entführer. Man muss wirklich sagen, glücklicherweise gab es da keine Verletzungen, also die waren unversehrt, alles war in Ordnung, aber natürlich hat das viel mit denen gemacht, ne? Das kann man sich ja nur vorstellen. Die Polizei wurde dann, also die sind dann zurück zu ihrer Familie gekehrt, Polizei wurde informiert dann auch und der Fall hat natürlich dann kurz danach riesige Aufmerksamkeit auf sich gezogen. einfach weil er so dramatisch war, weil alles so schnell ging, weil Anton Schlecker das alles irgendwie selbst übernommen hat, weil die Kinder sich befreit haben und so. Und das wurde dann am Ende auch ein Fall von Aktenzeichen XY, da kommen wir aber auch nochmal drauf zu sprechen. Also es hat sehr viel Aufmerksamkeit mit sich gebracht. Und was ich eben schon gesagt habe, also zum Glück ist alles gut ausgegangen, aber das wird ja was mit den Kindern gemacht haben, nämlich so, dass die einfach nie darüber gesprochen haben. Also wirklich gar nicht, auch nach der Verhaftung nicht, dieser Männer. Ne? Also die Eltern zum Beispiel haben nie gesagt, wie es ist, wenn das Leben der Kinder davon abhängt, wie schnell man so eine Geldsumme besorgen kann. Ob sie das Gefühl hatten, irgendwie Fehler gemacht zu haben, zu hoch gepokert zu haben. Also all so Gefühle und Fragen, die natürlich auch aufkommen, wenn man das jetzt gerade so hört. Ne? Die Kinder haben nie erzählt, wie es gewesen ist, Opfer zu sein, eingesperrt zu sein, nur weil der Vater eben erfolgreich ist oder war, ne? Also das ist alles wirklich krass, aber da reden wir auch später nochmal drüber. Ich wollte jetzt noch einmal kurz euch erzählen, wie es dann tatsächlich noch weitergeht, bevor Fredi dann weiter rein startet. Also die Polizei hat natürlich relativ schnell die Ermittlungen dann auch aufgenommen, um dann, damit die Täter eben irgendwie gefasst werden können. Es gab damals eine Soko Lars, so hieß die, angelehnt eben an den Sohn. In den Spitzenzeiten waren da bis zu 70 Beamte drin. Also da merkt man so richtig, wie viele Leute da auch dran gearbeitet haben. Und ich habe ein altes Interview gefunden von einem der Ermittler, der war damals 27 und der erzählt hat eben, ey, solche Verbrechen kannte man irgendwie oder kennt man ja fast nur aus dem Fernsehen. Und für ihn als junger Polizist war das damals gar keine Frage, dass er dabei sein wollte. Also der fand das super, ne? Heute ist der Typ 51, zumindest zum Zeitpunkt des Interviews. Und die sind natürlich, so sagt er, wirklich direkt nachdem diese Sonderkommission gegründet wurde, sind die natürlich voll mit Arbeit, ne? Also die müssen alles irgendwie gucken. Die haben alle Nachbarn gefragt, ob denen etwas aufgefallen ist. Und sagt dann eben, je schwerer die Straftat ist, umso konkreter und aufwendiger müssen wir auch ermitteln. Ne? Zwar kommen dann aus der Nachbarschaft keine sachdienlichen Hinweise, doch der Schock der Bürger ist groß. Also das hat man wohl damals dann auch schon gemerkt. Alle waren fassungslos, sagt er. Seien es die Nachbarn, der Briefträger oder die Schlecker-Mitarbeiter. Weil eben A, keiner spricht, B, das so dramatisch alles war. Und er sagt, dass diese Soko, die waren halt für die Eltern und für die Kinder als Ansprechpartner immer da. Also das war so, mit denen haben die natürlich gesprochen und irgendwie das, was sie erleben mussten, auch geteilt. Die haben dann zum Beispiel von den Kindern etwas über die Größe der Entführer erfahren, über die Sprache und die häufig verwendeten Ausdrücke und so. 8 Wochen hat dann diese Soko in Ehingen gearbeitet. Sie haben Spuren um die Fischerhütte herum, sind die nachgegangen. Die haben die Villa der Schleckers bis ins kleinste Detail irgendwie durchsucht, aber eine heiße Spur gab es halt eben nicht und jahrelang tappten die dann wirklich im Dunkeln. Zwischendurch wurden dann auch, wundert einen auch nicht, erstmal im Kollegenkreis von Schlecker irgendwie ermittelt, also ob das irgendwelche Mitarbeiter gewesen sein könnten. Auch Anton Schlecker gerät dann kurzzeitig jedenfalls in Verdacht. Einfach natürlich, je länger sowas nicht aufgeklärt werden kann, desto größer werden auch die anderen Vermutungen, ist ja klar. Dadurch, dass das Lösegeld der Versicherungssumme entsprach, ist natürlich das Gerücht aufgeblüht, dass Anton Schlecker die Entführung irgendwie fingiert hat, um zu kassieren. Also das ging auch rum. Aber diese Behauptung hat die Polizei relativ schnell als unhaltbar zurückweisen können. Es wurden dann immer wieder auch markierte Geldscheine aus dem Lösegeld sind aufgetaucht, aber das hat mehr oder weniger diese Soko oder die Beamten halt eben ja motiviert weiterzumachen, aber es hat halt eben einfach nicht funktioniert. Und dann 1996, also 9 Jahre nach der Entführung, wurde ein vorläufiger Abschlussbericht dieser Soko geschrieben. Der Kollege sagt dann, wir dachten, dass wir den Fall als ungelöste Straftat abheften müssen. Es gab dann trotz Aktenzeichen XY weitere Hinweise und so. Aber dann kommt das Jahr 1998, also 11 Jahre später. Und ab hier übernimmt Fredi. Und ich kann schon so viel sagen. Die Täter sind keine Unbekannten. Die Schlecker-Entführung aber war ihr größter Coup. Und das ist tatsächlich allerhand bei dem, was sie noch so auf dem Kerbholz haben.
Absolut, ja. Also es wird nicht weniger spannend und auch übrigens nicht, was die Familie oder Anton Schlecker angeht, also zum Thema Verbrechen. Aber es ist der 2. Juli 1998, wie Nina schon sagte, 11 Jahre später, ein ganz normaler Dienstag. Und in einer kleinen Bankfiliale stürmen plötzlich 3 maskierte Männer mit Waffen in der Hand herein. Es ist ein Überfall, schnell, professionell, fast schon routiniert. Doch diesmal läuft etwas schief. Einer der Bankangestellten drückt heimlich den Alarmknopf. Die Polizei ist in Minuten da und umstellt das Gebäude. Die Männer versuchen zu fliehen, doch der Plan bricht zusammen. Kurz darauf werden sie gestellt. Und was anfangs wie ein ganz gewöhnlicher Bankraub aussieht, wird wenig später zum Durchbruch in einem ganz anderen Fall, einem, der längst als ungelöst galt, nämlich dem Schlecker-Fall. Die Täter heißen Herbert Franz Jacobi, Wilhelm Hudelmeier und Dieter Hudelmeier. 2 Brüder und ein Komplize. Alle drei stammen aus einfachen Verhältnissen aus der Gegend um Ulm herum. Männer, die schon, also das sind alles Männer, die schon früh gelernt haben, wie man mit dem Risiko lebt. Also kleine Delikte, Diebstähle, dann immer größere Sachen, also immer später. Sie haben klein angefangen und irgendwann wird es natürlich richtig, richtig groß. Sie waren aber allerdings keine klassischen Schwerverbrecher, sondern eher Typen, die sich für sehr, sehr clever hielten und ja, auch jahrelang ja eben auch unentdeckt blieben. Bei der Durchsuchung von Jacobis Haus, nachdem sie ja festgenommen worden sind wegen dem Bankraub, stoßen Ermittler auf etwas, das ihnen den Atem raubt. Und zwar alte Pläne, Notizen, Aufzeichnungen und eine Tonbandaufnahme. Auf dieser Aufnahme sind die Stimmen von Lars und Maike Schlecker. Man hört, wie sie Anweisungen bekommen, man hört, wie die Kinder weinen, wie sie um Ruhe gebeten werden. Es ist die Tonaufnahme der Erpresserbotschaft aus dem Jahr 1987. Und das muss, also ich glaube, wenn du diese Tonbandaufnahme findest als Ermittler, das ist der Durchbruchmoment. Ich glaube, das ist so ein Gänsehautmoment. Ja. Zum einen, weil du endlich diesen Fall abschließen kannst. Zum anderen aber auch, weil du ja die Stimmen von Lars und Maike hörst auf dem Band, was ja sonst auch nie irgendwie gefunden worden ist. Und ich glaube, wenn man dann die weinenden Kinder hört, die einfach wahrscheinlich auch Todesangst haben, dass das ganz, ganz furchtbar ist. Und auch, dass die Ermittler das niemals vergessen werden. Wie schon gesagt, 11 Jahre lang hatten die Täter die Polizei, die Familie und die Öffentlichkeit getäuscht. 11 Jahre lang hatte niemand eine Spur, obwohl, wie du schon sagtest, ja die Fischerhütte nur 5 Kilometer entfernt war. Das ist so krass. Und jetzt durch einen, sage ich jetzt mal, doofer Zufall für die Täter war alles vorbei. Sie wurden geschnappt und im März 1999 kommt es zum Prozess. Die Öffentlichkeit ist natürlich wie elektrisiert. Der Name Schlecker steht wieder in den Schlagzeilen, aber halt nicht wegen neuer Filialen oder wegen der Entführung, sondern halt eben wegen den drei Männern, die im Gerichtssaal sitzen, die in ihrer Selbstwahrnehmung übrigens nie Monster waren. Also sie haben sich selber einfach überhaupt nicht so gesehen. Jacobi wirkt kontrolliert, fast charmant, ein Mann mit grauen Schläfen, ruhig distanziert. Die Brüder Hudelmeier sind eher so ein bisschen grober, wortkarger und handfester. Es sind, wenn man sich sie anschaut, also sie sind halt eben keine skrupellosen Killer, sondern Täter, die ihr eigenes Handeln rationalisiert haben. Sie sagen, und das, da wäre ich mir so wütend, sie hätten niemandem etwas angetan. Sie hätten die Kinder ja schließlich auch lebend zurückgelassen, beziehungsweise am Leben gelassen. Und was sie nicht begreifen und nicht begreifen wollen, ist natürlich, wie tief die seelischen Narben sind wegen dem, was sie getan haben. Die Richter sehen das natürlich ganz anders. Und so werden die drei verurteilt. Herbert Franz Jacobi und Wilhelm Hudelmeier zu jeweils 13 Jahren und 6 Monaten Haft. Und der dritte, Dieter Hudelmeier, erhält 7,5 Jahre. Und jetzt glaube ich, ich weiß es gar nicht, aber wegen dem, was du vorhin erzählt hast, Nina, war wahrscheinlich Dieter der, der bei der Familie geblieben ist.
Tatsächlich ist das in dem Fall, glaube ich, eher darauf zu begründen, dass die ja einiges mehr auf dem Kerbholz noch hatten, ne?
Okay, darauf komme ich aber dann noch. Dann hat es damit nichts zu tun. Da wollte ich mich gerade den Juristen spielen. Well, ich lasse es. Das Urteil beschreibt die Entführung als skrupellos geplantes Verbrechen aus reinem Gewinnstreben. Ein Präzedenzfall, der zeigt, wie weit Menschen gehen, wenn sie glauben, Geld könne alle Grenzen überschreiten. Und das Geld selbst, die 9,6 Millionen D-Mark Lösegeld, bleiben verschwunden bis heute. Nicht eine einzige Mark wurde je gefunden, kein Versteck, kein Konto, keine richtige Spur. Gut, das Geld ist wahrscheinlich versteckt auf irgendwelchen Offshore, ich weiß nicht, hat man damals die Sachen auf Offshore-Konten geschifft?
Wahrscheinlich möglich, aber bei denen weiß man ja zum Beispiel, dass die da sich komplett verzockt haben, ne? Also die haben, also der eine Hudelmeier hat sich ein Anwesen in Südkalifornien und eine Segeljacht gekauft. Das hat er irgendwie wieder verloren dann. Und er sagte dann irgendwann mal, genauso wie Jacobi, dass die sich an der Börse verspekuliert haben. Also die haben alles irgendwie verzockt.
Ja, das ist natürlich schlecht. Vor allem, wenn sie ja noch viel, viel mehr erbeutet haben. In ihrer gesamten Kriminalgeschichte, weil die Ermittler stoßen auf weitere Verbrecher. Das hatte Nina ja auch gerade eben schon angedeutet. Die drei Männer hatten nämlich ordentlich was zu tun gehabt in den Jahren. Und zwar weitere Entführungen auch und Erpressungen durchgeführt. Und am Ende eine Gesamtsumme von fast 16 Millionen D-Mark erbeutet. Und es war ein systematisches, eiskaltes Verbrechertrio, das über die Jahre hinweg unbehelligt blieb. Und ihr Muster war ganz klar, wohlhabende Unternehmerfamilien, diskrete Lösegeldforderungen, kurze Entführungen und dann das perfekte Schweigen. Also ich hatte noch irgendwie eine andere Familie von einem Unternehmer, da sind die dann ins Schlafzimmer eingebrochen und haben den Mann und die Frau bedroht und erpresst.
Meinst diesen Direktor von der Volksbank, ne? War das das? Das müsste das sein, dass sie da in dem Schlafzimmer waren und das war auch tatsächlich die Nacht oder beziehungsweise die Tat, die am Ende die letzte von denen war, weil die danach überführt wurden.
Schau. Ja, das kann sein.
Ja, ich meine, das war das, wo du das gerade sagst. Aber tatsächlich, wie du schon richtig sagst, das war so deren Beuteschema.
Ja, absolut. Ja, vielleicht müssen wir darüber dann auch nochmal eine Folge machen oder auf jeden Fall nochmal gerne über ein Entführungsdrama. Was ich so krass finde an diesem Fall, ist wirklich die Familie Schlecker. Wie krass sie geschwiegen haben oder wie zurückgezogen die sind, ne? Weil Anton und Christa erschienen zum Beispiel auch nicht im Gericht. Sie haben den Prozess wohl scheinbar aus der Ferne verfolgt, über Anwälte, über Presseberichte. Ihre Kinder waren ja damals auch übrigens erwachsen, ne? Aber sprechen bis heute ja gar nicht darüber. Und irgendwie, ja, scheint es so für die Familie Schlecker, als würde da so ein Mantel aus Schweigen drüber liegen. So wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich auch aus Selbstschutz. Und für die Öffentlichkeit war das Kapitel vielleicht dann nach 1999, also als dann die Entführer auch verknackt wurden, beendet. Aber für die Familie ist das Thema natürlich nie zu Ende. Die haben da 100% bis heute dran zu arbeiten. Aber es bleibt ja auch bei der Familie Schlecker extrem spannend, wenn man sich das Leben nach der Entführung anguckt von der Familie Schlecker. Also die leben weiterhin in Ehingen, total zurückgezogen. Um ihr Grundstück entsteht eine hohe Mauer, Überwachungskameras werden installiert. Ja, und wer dort vorbeifährt, spürte sofort diese Distanz, ne? Also sie haben sich wirklich verschanzt. Niemand in der Stadt weiß wirklich, wie es denen geht. Kein Mitglied der Familie ist in einem Verein, nicht beim Lions Club, nicht mal beim Schlecker Cup. Das haben die damals selbst gesponsert, aber die tauchen nirgendwo auf. Das Schlecker Cup ist übrigens ein Handballturnier. In Ehingen sagen die Leute immer nur über die Schleckers, sie beißen hier auf Granit. Und es gibt wirklich kaum ein anderes Unternehmerhaus in Deutschland, das so viel über sich hat schreiben lassen und gleichzeitig so wenig von sich preisgegeben hat. Es gibt übrigens ein einziges Familienfoto, das sie je herausgegeben haben. Das ist ein Bild wie aus einem Katalog der 80er. Man sieht ein Wohnzimmer mit sehr stilvollen Möbeln, Teppich, die Familie ordentlich aufgereiht, Maike mit Dauerwelle und buntem Pullover, der Blick etwas trotzig, Lars mit so einer Mischung aus Lässigkeit und Desinteresse und guckt direkt in die Kamera. Und das ist irgendwie so, ich finde das auch so krass, dass es so wenig Bilder über sie gibt und dass man einfach so wenig weiß, wie es dieser Familie wirklich geht. Weil, und das finde ich super spannend, nach außen hin funktionierte alles weiter. Man würde ja meinen, dass nach einem solchen Fall man als Familie vielleicht sich zurückzieht, einen neuen Weg einschlägt, ich weiß es nicht, umzieht, I don't know. Nein, die sind da geblieben, haben eine Mauer gezogen, haben sich einfach nur noch mehr zurückgezogen, haben aber im Unternehmen weitergemacht und zwar richtig aggressiv. Also ihr müsst euch überlegen, Schlecker war zur Zeit der Entführung auf dem Höhepunkt und die Insolvenz kam ja erst Jahre später, also im Jahr 2012. Also in den Jahren nach der Entführung, das Unternehmen wuchs weiter, wurde zum europäischen Riesen, das hatte ich ja schon erzählt, mit über 50.000 Mitarbeitern und tausenden Filialen. Die Umsätze lagen im Milliardenbereich. Der Gründer Anton Schlecker war in Rankings einer der reichsten Deutschen. Im Jahr 2011 wurde das Familienvermögen auf etwa 1,95 Milliarden geschätzt. Und dann im Januar 2012, fast 25 Jahre nach der Entführung seiner Kinder, bricht das Lebenswerk von Anton Schlecker in sich zusammen. Also der hat 25 Jahre lang weitergemacht. Das, was einst als kleine Drogerie in Ehingen begann, endete als eine der spektakulärsten Firmenpleiten der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und das finde ich so krass auch an dieser Geschichte, dass sie so zwei Höhepunkte hat. Einmal dieses, oder Tiefpunkte, könnte man vielleicht sagen. Einmal dieses von der Familie, diese Entführungsgeschichte und dann eben diese spektakuläre Firmenpleite. Und über die möchte ich auch noch kurz sprechen. Es gibt mehr als 8000 Filialen auch in Deutschland. Tausende, wie gesagt, weitere in Europa. Doch der Erfolg hatte Risse bekommen. Die Läden sind nämlich alt, die Regale leer, die Preise längst nicht mehr so unschlagbar, wie sie am Anfang waren. Und während Rossmann und DM sich modernisieren und langsam größer und größer werden, setzt Schlecker weiter auf ein Modell aus den 80ern. Billig, anonym, unpersönlich und das ganze Thema, naja, fing langsam an auszulaufen, sag ich mal. Die Mitarbeiterinnen, meist Frauen in Teilzeit, nannten sich oder nennen sich selbst irgendwann übrigens die Schleckerfrauen. Das war mir auch, also der Begriff war mir, da klingelt es irgendwie, aber das hatte ich natürlich gar nicht so auf dem Schirm. Diese Schleckerfrauen beklagen sich über schlechte Bezahlung, Überstunden, Druck. In den Medien wird Anton Schlecker zum Symbol des kalten Unternehmers. Reich, unnahbar, sparsam bis ins Extreme. Und ich finde auch alles, was wir bisher über ihn gehört oder wie wir über ihn gesprochen haben, ist er ja auch ein sehr kalter Mensch. Er wirkt sehr kalt und kontrolliert, zumindest nach außen hin. Hinter den Kulissen läuft ihm das Geschäft davon. 2011 ist die Kette hochverschuldet, über 1 Milliarde Euro an Verbindlichkeiten. Die Familie versucht noch zu retten, was zu retten ist, mit Notkrediten, intern umstrukturieren, neuen Konzepten, aber es ist zu spät. Am 23. Januar 2012 meldet Anton Schlecker Insolvenz an. Von einem auf den anderen Tag verlieren zehntausende Menschen ihren Job. Es waren ungefähr 25.000 Leute. Das war auch riesig in den Medien. Für viele war es ein absoluter Schock. Eine ganze Ära des Einzelhandels geht schlagartig zu Ende. Und das Kuriose jetzt, warum ich das auch nochmal so ausführlich machen möchte, ist, nur ein paar Jahre nach der Insolvenz stehen ausgerechnet die Kinder Lars und Maike wieder im Rampenlicht. Die beide, die als Teenager Opfer einer Entführung wurden, sollen plötzlich selbst in den Skandal ihres Vaters hineingezogen werden. Denn 2017 erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen sie, also Anklage gegen Lars und Maike, wegen Bankrotts und Beihilfe zur Insolvenzverschleppung. Sie sollen Vermögenswerte verschoben haben, um sie vor der Insolvenz zu retten. Und dann am 27. November 2017 sprach das Landgericht Stuttgart das Urteil im sogenannten Schlecker-Prozess. Anton Schlecker erhielt 2 Jahre Haft auf Bewährung und eine Geldstrafe von 54.000 Euro wegen vorsätzlichen Bankrotts. Er musste also nicht ins Gefängnis. Ganz anders übrigens als seine Kinder Lars und Maike Schlecker, die wurden nämlich zu Haftstrafen verurteilt. Lars Schlecker 2 Jahre und 7 Monate Haft, Maike Schlecker 2 Jahre und 8 Monate Haft. Sie wurden für Insolvenzverschleppung, Untreue und Beihilfe zum Bankrott schuldig gesprochen. Sorry, das fand ich aber erstmal krass.
Ja, ist es auch.
Dass die auf einmal selber zu Verbrechern werden. Und im Gefängnis sind. Und ich habe wirklich gegoogelt, waren sie wirklich im Gefängnis? Also sind sie rumgekommen? Nein, sie waren wirklich im Gefängnis. Beide traten ihre Haftstrafen an, unter anderem in Bayern, die Maike, und in Niedersachsen, der Lars. Also, und dann habe ich mich gefragt, okay, aber warum waren die da so drin verstrickt? Und es ist so, dass die Kinder in der Endphase des Schlecker-Konzerns als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer der Tochterfirmen tätig waren. Und die Staatsanwaltschaft warf ihnen vor, noch Vermögenswerte verschoben zu haben, obwohl sie wussten, dass das Unternehmen insolvent war. Laut Gericht war ihr Verhalten nicht von krimineller Energie, sondern von Selbstüberschätzung geprägt. Sie hätten versucht, den Konzern zu retten, dabei aber Gesetze gebrochen. Und wahrscheinlich haben sie deswegen eine so in Anführungsstrichen milde Strafe bekommen. Heute lebt die Familie Schlecker noch weiter, also immer noch sehr abgeschottet. Anton Schlecker ist über 80 Jahre alt und lebt immer noch mit Christa zusammen, immer noch in Ehingen. Maike Schlecker soll in London wohnen, Lars in Süddeutschland und sind offiziell mittlerweile Privatpersonen. Über das Vermögen der Familie Schlecker wird übrigens sehr viel spekuliert. Es gibt Schätzungen und manche denken, die haben noch einige Millionen und manche sagen, sie haben fast nichts mehr. Die Familie äußert sich zu nichts. Weder zur Entführung noch zur Pleite. Es gibt keine Interviews, keine Buchprojekte, kein Wir erzählen endlich unsere Geschichte. Nichts.
Das ist so krass, oder? Wie, also,
aber ich finde das irgendwie geil.
Sorry, ich finde das auch das gut.
Cool. Weil ich mir denke, ja, warum soll man das dann mit der Öffentlichkeit teilen? Wie es einem geht, wenn die Kinder entführt werden. Weißt du, was ich meine? Das ist ja immer, wenn du einmal die Tür aufmachst, in die Öffentlichkeit, das verschließen kannst du nicht mehr. Und die haben sich einfach ganz krass dafür entschlossen, es einfach nicht zu erzählen. Was ich übrigens dafür glaube, was dafür spricht, dass sie noch Kohle haben.
Mhm.
Weil wenn sie gar keine Kohle hätten, ich weiß nicht, ob Lars und Maike Schlecker mit dem Namen noch einen normalen Job irgendwo bekommen oder ob sie als Privatperson durchkommen. Aber vielleicht ist das ja ein Hinweis darauf, dass sie jetzt nicht diese endlich erzählen wir unsere Geschichte, kein Buchprojekt haben, das wahrscheinlich Millionen einbringen würde, dass sie selber noch genug Geld haben. Könnte eine Vermutung sein.
Und natürlich irgendwie auch einfach ein normales Leben oder weitestgehend normales Leben leben wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade so ein prägender Moment wie auch die Entführung noch mehr dich in die Richtung der Anonymität drängt, ne? Weil vorher irgendwie, ich meine, das ist ja nur aufgrund der Bekanntheit der Eltern oder des Vermögens ist wahrscheinlich diese Entführung ja zustande gekommen. Die Kinder waren die Leidtragenden und dann haben die sich wahrscheinlich danach einfach gedacht, ich möchte gar nicht. Auch nicht ansatzweise irgendwo stattfinden, dass noch mehr Aufmerksamkeit auf den. Also finde ich, jetzt wäre es eine naheliegende Erklärung dafür, dass sie sich danach noch viel, viel weiter zurückgezogen haben und wirklich gar nichts machen, ne? Auch nie machen werden wahrscheinlich. Und ich finde,
dass sie auch ihren Namen geändert. Kann auch sein.
Nee, ich glaube, so heißen die immer noch. Jedenfalls, es gibt auch zum Beispiel bei dem Urteil und so, auch da, ne, also keine Aussagen von denen, nichts. Die sind wirklich so richtige, ja, so richtig wortkarg, könnte man sagen, und haben da einfach keinen Bock drauf. Und wie du schon sagst, ich finde das auch richtig cool, weil wie viele andere Leute würden sich da bei so einer Entführung und dann hier und da und immer wieder hinstellen, ein Buch überall da schreiben und sich irgendwie, ja, damit noch weiter die Taschen voll machen wollen. Und die.
Aber du hast schon recht, ne? Ich glaube, dass das so tief sitzt, wenn du entführt worden bist wegen deinem Namen, wegen des Geldes, dass du da vielleicht auch Angst vor der Öffentlichkeit hast und es einfach auch wirklich nicht möchtest, ne?
Ja, nachvollziehbar. Also ich würde es genauso tun, weil ich habe da viel drüber nachgedacht, was ich gemacht hätte an deren Stelle. Und ich hätte auch spätestens dann gesagt, Leute, ich bin hier raus. Ich will hier gar nichts mehr und wahrscheinlich wirklich ans andere Ende der Welt gezogen, damit gar keiner weiß, wer ich bin. Weil das ist halt wirklich Horror. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, so eine Entführung in dem Moment, ne?
Ich hätte auch nicht mehr im Unternehmen des Vaters gearbeitet.
Ja.
25 Jahre oder wahrscheinlich haben sie nicht 25 Jahre dann da gearbeitet, aber ich wäre auch ans andere Ende der Welt gezogen. Ich habe ja für sowas. Für den Fall, dass ich entführt werde und dann freikomme, habe ich übrigens einen Plan. Nee. Aber ich hab, wenn mein Leben in die Brüche geht, so nenne ich das jetzt mal, oder etwas ganz, ganz Schlimmes passiert. Ich weiß nicht warum. Ich würde auf irgendeine Insel gehen, ich würde auf die Philippinen gehen. Das habe ich, das Bild habe ich mal im Kopf. Und ich werde da Tauchlehrer und bin die ganze Zeit unter Wasser und rede mit keinem. So sehe ich dann übrigens mein Leben und habe dann irgendwie einen anderen Namen oder so.
Ja, verstehe ich total.
Ja.
Verstehe ich total. Einfach weg. Und ich glaube, das ist halt gerade bei, also guck mal, wir haben so viele, wir können auch wirklich noch ganz, ganz viele Entführungsfälle machen, ne? Die Oetker und Würth, das sind ja diese Schraubendinger, da wurde ja auch einer entführt aus der Familie. Das sind halt immer diese, Aldi auch. Also es sind immer diese riesen Familiendynastien, diese bekannten Namen. Und klar, da muss nur einmal in einem Artikel irgendwie darüber spekuliert werden, wie viel Geld die haben. Da kommen Menschen, denen es vielleicht finanziell nicht so gut geht, eventuell auf komische Gedanken.
Vor allem, das ist ja ein Reichtum, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Mhm. Die sind ja so unglaublich reich.
Ja.
Wahnsinn.
Ich finde es so krass, dass einfach diese drei Männer so lange da irgendwie ihr Unwesen treiben konnten und niemand hat die irgendwie aufspüren können. Ich meine, die haben eine Soko gegründet mit weiß ich nicht wie vielen Mitarbeitern. Keiner hat da irgendwie Spuren finden können. Also die hätten den ganzen Fall ad acta legen müssen, wenn nicht eben dieser Überfall auf dann eben den Volksbankdirektor passiert und dann halt eben aus einem doofen Zufall, die sich selber ja entlarvt haben, mehr oder weniger. Aber ich finde das so krass.
Krass, ne? Ja, die waren scheinbar, ich meine, die haben sich ja für sehr clever gehalten. Sie waren ja auch jahrelang sehr, sehr clever. Also irgendwie haben sie ihr Handwerk in der Hinsicht perfektioniert und vor allem, weil sie ja auch irgendwie aus der Gegend kommen. Die kommen ja auch aus dem Raum Ulm. Es ist ja auch nicht, dass sie dann nach Berlin gehen oder nach Hamburg oder so, sondern die bleiben ja irgendwie dann doch so in ihrer Nähe. Das ist auch so verrückt, ne? Ich würde die Verbrechen noch nicht da begehen, wo ich lebe.
Vielleicht gerade da, weil es keiner erwartet.
Ja, vielleicht. Aber ich glaube, ich wäre auch ein schlechter Verbrecher.
Ja, ich auch, safe. Ja, liebe Leute, spannender Fall. Ich finde den wirklich auch mal wieder was anderes. Das macht mir auch immer Freude, wenn wir mal so ein bisschen atypische Fälle machen. Sagt doch gerne mal, wie das euch gefallen hat und ob ihr euch weitere Entführungsfälle wünscht.
Genau. Alles klar.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.